Herzlich willkommen zu einer Online-Veranstaltung der Leserinitiative Publikforum. Schön, dass Sie dabei sind. Es geht heute Abend um die Gretchenfrage. Trete ich aus der Kirche aus oder bleibe ich dabei? Was sagt dazu mein Herz und mein Verstand? Michael Schrom, Redakteur bei Publikforum, wird das Gespräch mit unseren beiden Gästen moderieren. Noch einige Hinweise. Im Chat können Sie Fragen stellen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und kann auf der Homepage vom Publikforum noch einmal angesehen werden. Und zur Finanzierung dieser Veranstaltung bitten wir Sie um eine Spende. Ich bin Hans-Jürgen Günther, der Vorsitzende der Leserinitiative, und übergebe an Michael Schrom.
Ja, vielen Dank, Herr Günther. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser von Publikforum, ganz herzlich begrüße ich Sie zu dem heutigen Online-Gesprächsabend. Mein Name ist Michael Schrom, ich bin Leiter des Ressorts Religion und Kirchen bei Publikforum und ich freue mich sehr heute auf den Gesprächsabend mit meinen Gästen und mit Ihnen. Unser Thema ist einmal mehr die katholische Kirche und die wachsende Distanz zwischen der Kirchenleitung und den Gläubigen, die mittlerweile die gesamte Institution in eine sehr, sehr ernste Vertrauenskrise, manche sagen sogar in eine Überlebenskrise hineinmanövriert hat. Und so ist der Abend überschrieben mit der Frage, wir bleiben oder ich muss raus aus dieser Kirche. Diese Überschrift leitet sich vom Titel der Bücher ab, die von meinen Gästen verfasst worden sind. Wir bleiben, warum sich Frauen nicht aus der katholischen Kirche vertreiben lassen, so lautet der Titel des Sammelbandes von Elisabeth Zoll. Sie lässt darin 18 Frauen zu Wort kommen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beschreiben, was sie am Katholizismus schätzen und warum für sie ein Kirchenaustritt gerade keine Option ist. Ich muss raus aus dieser Kirche, so lautet dagegen der Titel des autobiografischen Buches von Andreas Sturm. Und der Untertitel setzt noch einmal einen drastischen Aspekt drauf, weil ich Mensch bleiben will. Es verspricht also, ein sehr persönlicher und spannender Abend zu werden, ein dramatischer Abend. Und ich denke, wir haben ihn erstmal in drei Teile unterteilt. Zunächst möchte ich Ihnen meine Gäste vorstellen und wir werden über die Bücher sprechen, über den biografischen Zugang zum Glauben, über Glaubensfreuden, Glaubensleiden, Glaubenskrisen und Glaubenskonsequenzen. Im zweiten Teil soll es dann um die Frage gehen, was eine Kirche leisten kann bzw. leisten sollte. Wir werden über verschiedene Arten und Formen des Katholischseins sprechen. Schließlich ist ja auch die altkatholische Kirche eine katholische Kirche. Und wir fragen natürlich, was beschäftigt die Altkatholikinnen und Katholiken, was beschäftigt die römischen Katholiken momentan, auch mit Blick auf die Weltsynode. Und im dritten Teil soll es dann auch noch grundsätzlicher werden, da geht es dann um den Wechselwirkung zwischen Institution und persönlichen Glauben. Brauche ich eine Institution für meinen persönlichen Glauben? Wenn ja, was sollte sie leisten? Und wenn nein, wo wird sie vielleicht gefährlich für meinen persönlichen Glauben? Immer aber soll Platz bleiben für Ihre Fragen. Es gibt den Chat, da können Sie die sofort hineinschreiben. Ich werde die dann auch mit aufnehmen. Und im Hintergrund, für Sie unsichtbar, sitzt in der Regie Frau Elena Boch. Und sie sorgt dafür, dass wir nicht nur technisch gut durch den Abend kommen, sondern sie hat auch alle Fragen im Blick, insbesondere jene, die mir persönlich möglicherweise durchrutschen. Doch jetzt genug der Vorrede. Jetzt darf ich Ihnen meine Gäste näher vorstellen. Ich beginne, Ladies first, mit Elisabeth Zoll. Sie ist 1963 geboren, hat in München an der Ludwig-Maximilians-Universität Politik, Volkswirtschaft und Germanistik studiert, hat dann den Weg des Journalismus eingeschlagen. Sie ist Reporterin bei der Südwestpresse in Ulm und dort unter anderem für die Religionsberichterstattung zuständig. Verheiratet ist sie mit Thomas Seiterich, den viele der heute Zuschauenden sicherlich noch als Autor von Publik Forum kennen. Wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet, auch hier einen ganz herzlichen Gruß von dieser Stelle aus. Und sie versteht ihr Buch, so hat sie es in einem Interview mit dem Domradio gesagt, als eine paradoxe Intervention. Darüber werden wir zu sprechen haben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind. Dann möchte ich Ihnen Herrn Andreas Sturm vorstellen, geboren 1974. Er stammt aus Frankenthal in der Pfalz und durchlief, wenn man das mal so salopp sagen darf, eine katholische Bilderbuchkarriere, die ihn quasi von der katholischen Jugendarbeit über das Theologiestudium, die Priesterweihe, als Jugendseelsorger, als ein sehr beliebter und wiedergewählter, bestätigter Jugendseelsorger im Bistum bis hinaufgeführt hat, als Generalvikar. Im Jahr 2018 wurde er als zum Generalvikar im Bistum Speyer ernannt. Ein Generalvikar, das muss man dazu sagen, ist sozusagen die rechte Hand des Bischofs und dessen engster Vertrauter. Er managt das Bistum und ist für das operative Geschäft zuständig. Ein Generalvikar bleibt aber meistens im Hintergrund. Bei Ihnen, Herr Sturm, war es nicht so, denn Sie gehörten relativ schnell zu den bekannteren Generalvikaren in Deutschland, dann nämlich, als es die Frage ging, ob die katholische Kirche queere Paare segnen darf, waren Sie einer der ersten, die gesagt haben, jawohl, ich beziehe öffentlich Stellung und damit auch dem Vatikan widersprochen haben. So wurden Sie relativ schnell über das Bistum bekannt und auch beim Synodalen Weg eine Hoffnungsstimme, umso größer dann der Paukenschlag 2022. Andreas Sturm quittierte sein Amt, er konvertierte zur altkatholischen Kirche. Über die Erfahrungen, die er gemacht hat und über die Gründe, die ihn dazu gebracht haben, werden wir heute sprechen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Frau Zoll, beginnen wir. Sie haben vorher schon gesagt, Sie verstehen Ihr Buch als eine paradoxe Intervention. Was meinen Sie damit?
Ja, mein Hintergrund ist ja der einer Journalistin und ich habe genügend mit Kirchenberichterstattung zu tun und auch der unerfreulichen Art. Es ist ja, man ist ja fast schon in einer Kirchendepression, wenn man die ganzen aktuellen Themen hört. Diese aktuellen Themen sind wichtig, das ist ja keine Frage und ist auch notwendig, immer wieder kritisch auch darüber zu berichten. Aber für einen Christ, für eine Christin ist es wirklich frustrierend, niederschmetternd. Und insofern war dann einfach die Überlegung, noch ein Reformbuch, da gibt es ja schon eine ganze Reihe guter Reformbücher, das wollte ich nicht machen. Aber auf Anregung, denn es war nicht meine Idee und ich möchte mich da auch nicht mit diesen Federn schmücken, auf Anregung beim Berater beim Hürzel Verlag, der kam auf mich zu und fragte, Frau Zoll, können Sie sich vorstellen, ein Buch mit Frauen zum Thema bleiben oder gehen, also es war am Anfang noch etwas offener, zu bearbeiten, zu produzieren. Und die Idee fand ich einfach toll. Wir hatten, als die Idee entstanden ist, hatten wir Corona, es war alles sowieso furchtbar niederschmetternd. Und dann diese Idee und dann die Überlegung, finden sich kritische, liberale Frauen, die einfach sagen, trotz allem, wir bleiben. Und das ist einfach, das ist ein Buch geworden, das gegen den Strom gebürstet ist, das also nicht die Depression verstärken soll, sondern bei aller Aufrichtigkeit, bei aller Kritik, bei aller Offenheit einfach trotzdem Mut machen soll, ermutigen soll. Und somit ist es ein Zeichen oder ein Kontrapunkt zur aktuellen Lage.
War es schwer, Autorinnen zu finden? Haben Sie viele Absagen bekommen?
Nee, überhaupt nicht. Also das, vielleicht war es eine gute Auswahl, ich kann es nicht sagen, aber das hatte mich selbst überrascht. Ich dachte mir auch, oh, das wird jetzt wirklich ein ziemlich zäher Prozess. Und es wurde kein zäher Prozess. Vielleicht war es dann einfach so, man hat die ersten Steine fielen ins Wasser und erschlossen sich dann immer wieder neue Konstellationen, ergaben sich daraus. Ich habe ganz viele Frauen getroffen, die einfach sagen, finden jetzt einfach auch mal gut dieser Ansatz und ja, ich habe Lust dazu zu schreiben. Hat mich total gefreut.
Was hat Sie denn beim Kuratieren der Texte besonders überrascht?
Wir hatten, oder ich hatte allen den gleichen Arbeitsauftrag gegeben. Es sollte immer vom Persönlichen, was hat geprägt, wie hat sich's im Leben dann verändert, wie ist dieses Christsein, das Katholischsein, wie zeigt es sich heute? Letztendlich also ein ganz allgemein gehaltener Input. Was mich überrascht hat, war die Vielfalt der Antworten, die ganz unterschiedlichen Ansätze, was Frauen bewegt, zu bleiben. Also das war schon klasse.
Herr Sturm, angenommen, Frau Zoll hätte ihr Buchprojekt etwas früher verwirklicht und angenommen, sie hätte jetzt nicht nur Frauen gefragt, sondern auch Männer, dann hätten sie ihr wahrscheinlich 2020 doch aus ganzem Herzen noch einen Beitrag zugesagt unter dieser Überschrift, oder?
Aus ganzem Herzen vermutlich damals schon nicht mehr. Ja, das war ja auch kein Schnellschuss bei mir, sondern eine Sache, die sehr langsam gewachsen ist. Und vermutlich hätte ich 20 schon gesagt, da sollte mal gucken, ob sie jemand anders findet. Ja, da wäre ich, glaube ich, nicht mehr bereit gewesen.
Gab es denn einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, hier ist so eine Art Kipppunkt. Ab hier muss irgendwo etwas passieren, weil es so nicht länger weitergeht.
Ich habe in meiner Funktion als Generalvikar eine sehr eigene Situation gehabt. Es gibt ja immer mal, man ist ja so ein bisschen in der Rolle des Good Cop und Bad Cop, der Bischof eher der Good Cop und der Generalvikar eher der Bad Cop. Und so hatte ich eben auch mal einen Pfarrer zu einem Personalgespräch da. Es hat ziemlich gekracht in der Gemeinde und ich habe ihn gebeten, dass er sein Verhalten einfach ändert. Und dann hat er mir auf den Kopf zugesagt, ja, und warum glaubst du, dass ich das mache, was du mir sagst, wenn du der Meinung bist, dass du nicht machen musst, was der Papst dir sagt? Da bezog er sich auf das Segnungsverbot von Queeren und wo ich 2021 ja sehr massiv mich dagegen gestellt habe. Und da ist mir schon deutlich geworden, dass so ein Punkt da ist, wo ich auch in einen Konflikt kommen mit der Rolle des Generalvikars und mit meinem eigenen Leben jetzt eben und meinen eigenen Überzeugungen. Und ja, ich glaube, da habe ich gemerkt, ich habe das alles so ein bisschen als so einen Weg der Entfremdung erlebt zwischen der römischen Kirche und meiner Person. Da ist sicher noch mal so ein Kipppunkt gewesen, ja.
Wenn man so detailliert und so offen, wie Sie es getan haben, seine Entfremdungsgeschichte beschreibt, dann macht man sich ja automatisch auch sehr verletzlich. Warum haben Sie das gemacht?
Weil vieles von dem, was in dem Buch ja veröffentlicht wurde, waren ja Tagebucheinträge von mir. Ich schreibe schon sehr lange in Phasen, wo ich merke, mein Leben ist schwierig oder ich stehe vor größeren Entscheidungen, habe ich immer Tagebuch geschrieben. Und ich glaube, viele Menschen, ja, haben mit meiner Person auch viel verbunden und mir war wichtig, denen auch noch mal deutlich sagen zu können, warum ich diesen Schritt gegangen bin und warum ich diesen Weg gegangen bin. Und mir war klar, dass kein Interview, was ich mit einer Zeitung geben werde oder im Fernsehen geben kann, in der Lage ist, das in der Form zu transportieren, wie es mir wichtig wäre.
Haben Sie die Reaktionen, die Sie dann auf Ihr Buch bekommen haben, eher verletzt oder eher bestärkt? Wie ist es überhaupt aufgenommen worden?
Naja gut, es gab, glaube ich, einige, die bei dem Titel vor allem ziemlich schockiert waren und mir noch vor der Veröffentlichung des Buchs, aber mit der Ankündigung des Buchs sehr böse Briefe und Mails geschrieben haben. Als das Buch dann draußen war und sie es gelesen haben, teilweise haben, manche werden es auch nicht gelesen haben, von denen, die da so heftig reagiert haben, aber die, die es dann gelesen haben, haben danach nochmal sehr viel versöhnlicher mir geantwortet. Und von denen, die das Buch gelesen haben, muss ich sagen, habe ich keine massiv negative Kritik gekriegt. Es gibt natürlich immer Einzelne, die die grundsätzliche Entscheidung, römisch-katholischer Priester zu sein, diese Kirche zu verlassen, für so falsch halten. Aber ein Großteil der Leserinnen und Leser, würde ich sagen, hat sehr positiv reagiert. Ja.
Jetzt gibt es eine Stelle beim Lesen, die mich auch sehr bewegt hat. Da schreiben Sie sinngemäß: Wäre ich nicht in dieses mächtige Amt gekommen, vielleicht wäre ich heute ein ganz zufriedener Pfarrer mit einer sympathischen Gemeinde, in der ich mich wohlfühle und mit der ich gut und die gut mit mir zurechtkommt. Das klingt ja schon ein bisschen nach einer Art tragischen Verkettung. Waren Sie vielleicht rückblickend der falsche Mann am falschen Platz? Oder würden Sie sagen, ich habe erst in dem Amt entdeckt, wie die römisch-katholische Kirche wirklich funktioniert?
Also mir ist sicher, in dem Amt und mit dem Amt sind mir Dinge und Seiten nochmal bewusst geworden und aufgefallen, die es für mich schwer gemacht hätten, nochmal einfach zurückzutreten und normaler Gemeindepfarrer zu werden. Ich glaube, das wäre nicht mehr möglich gewesen. Und es gibt natürlich Aspekte, von denen habe ich ja auch im Buch geschrieben, die Zölibatsfrage war ja auch ein Thema in meiner Zeit als Priester, die wo ich auch gemerkt habe, da scheitere ich dran. Insofern war es vermutlich an dem Punkt auch richtig zu sagen, es wäre grundsätzlich einfach nicht gegangen. Aber der Zölibat war ein Aspekt, aber nicht der einzige.
Wollen Sie ein paar Dinge nennen, die Ihnen besonders hart aufgestoßen sind?
Nee, ich finde die Frauenfrage halte ich für ungelöst in dieser Kirche. Und ich habe in den letzten Jahren sogar öfter Rückschritte in vielen Punkten an dem Thema bemerkt, wo wir, finde ich, nicht wirklich weiterkommen. Wenn ich lese, dass der Papst jetzt zum dritten Mal eine Kommission einrichtet, um die Diakonatsfrage zu klären, dann muss ich sagen, mach dich ehrlich und sag, du willst es nicht. Aber ich finde, wenn ich zwei Kommissionen hatte, die beide zum Ergebnis kommen, und dann brauche ich keine dritte Kommission mehr. Und da habe ich den Eindruck, da wird was auf die lange Bank geschoben. Und das finde ich bei vielen anderen Themen auch. Vieles, was auch beim synodalen Weg am Ende mit großem Jubel gefeiert wird. Und ich bewundere wirklich, was die Synodalen mit Herzblut und Energie da reingegeben haben, sind aber oft Themen gewesen, die bei der Würzburger Synode ebenfalls schon mal da waren. Und wo ich mich frage, was ist eigentlich seit damals passiert? Warum sind wir nicht weiter? Ich bin groß geworden, dass es selbstverständlich war, dass Pastoralreferenten in meiner Heimatgemeinde im Gottesdienst gepredigt haben. Und irgendwann hat dann ein Bischof das wieder abgeschafft und wieder rückgefahren. Also Dinge, wo ich den Eindruck hatte, wir waren schon mal viel weiter. Auch was Gemeindeleitung angeht, hatten wir Modelle in den 80ern und 90ern schon im Bistum Speyer. Da war Gemeindeleitung ganz klar in anderen Händen. Das wurde dann rückgefahren. Ich lese jetzt, dass der Papst sich auch Gemeindeleitung durch Laien vorstellen kann. Vielleicht tut sich jetzt ja doch was. Das freut mich auch für meine römischen Glaubensgeschwister. Aber ich habe den Glauben verloren gehabt, dass sich was Wesentliches ändert. Ja. Das Segnungsverbot von Queeren ist ja, finde ich, auch nur eine Spitze des Eisbergs. Letztendlich geht es, finde ich, gar nicht um die Frage, segne ich oder segne ich nicht, sondern es ist doch auch die Frage, wie beurteile ich überhaupt Queere? Und da passiert doch nichts. Also dieser ganze, also für meine Begriffe fand ich das lächerlich, dieses Segenserlaubnis, die dann gegeben wurde, aber nicht länger als nur ein ganz kurzer Segen, dann auch da würde ich wieder sagen, macht euch ehrlich und sagt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Dann wissen die Leute auch, wo sie dran sind.
Liebe Frau Zoll, Sie haben ja mit vielen Frauen gesprochen. Wie wichtig ist die Frauenfrage, bei Ihren Gesprächspartnerinnen gewesen?
Ich würde Sie ganz, also das ist ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite die Frauenfrage, sie ist immer wichtig im Sinne, was Glaubwürdigkeit der Kirche betrifft. Dass 50% der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, das leuchtet keiner meiner Frauen, also meiner Autorinnen ein. Insofern, da hat die Kirche ein Glaubwürdigkeitsproblem. Dann gibt es Frauen, die oder Autorinnen, die geschrieben haben, warum ich quasi noch bleibe. Also in ihrem Essay kommt schon dieses noch, verbindet sich das Bleiben schon sehr, sehr stark auch mit der Erwartung, es muss sich etwas ändern. Es sind aber auch nicht alle Autorinnen, die jetzt dieses noch mittragen. Es gibt neben diesem Glaubwürdigkeitsthema eben auch dieses Glaubensthema. Also ist mein Glaube davon abhängig, dass sich Kirchenreformen, also dass sich die Kirche in ihrer Struktur, in der Frauenfrage, in der Zölibatsfrage und so weiter und so fort verändert. Hängt daran mein persönlicher Glaube. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich beantwortet worden. Und die viele Beiträge sind jetzt meiner Autorinnen berühren diese aktuelle Reformdiskussion als Voraussetzung der Glaubwürdigkeit von Kirche. Ja, aber nicht als Voraussetzung für den persönlichen Glauben.
Das ist mir auch aufgefallen, das fand ich ganz erstaunlich bei der Lektüre des Buches. Viele Frauen haben gar nicht gesagt, auf die Frage, haben keine Definition ihres katholisch Seins abgegeben, sondern sie haben biografische Geschichten erzählt. Sie haben erzählt, wie sie hineingewachsen sind in einen Kosmos, zu dem sie sich eine Zeit lang vielleicht auch kritisch verhalten haben, den sie vielleicht verlassen haben, den sie wieder neu entdeckt haben. Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe bringt es auf den Punkt, finde ich, wenn sie sagt, Christentum ist ein Auftrag, katholisch sein ist ein Gefühl. Würden Sie das unterschreiben?
Na, ein Gefühl ist es schon auch. Aber es ist auch nicht nur gefühlig, sondern es ist, also es markiert schon auch eine Zugehörigkeit. Ich glaube, es ist auch, beinhaltet auch einen Auftrag, wie immer man ihn dann für sich definiert, also Auftrag als Christ in der Welt. Also nur ein Gefühl, das wäre mir zu wenig und ich glaube, das ist auch vielen Frauen zu wenig. Ich glaube auch, also das Gefühl, wenn Felicitas Hoppe formuliert es so, und ich verstehe sie da so, da ist es ganz, ganz existenziell. Das ist nichts, was dann auch verhandelbar ist. Das ist etwas, was aus ihrem tiefsten Inneren hervorkommt und sie auch zutiefst berührt. Insofern ja, aber nicht im Sinne von gefühlig und ja.
Was heißt es denn für Sie, katholisch zu sein?
Für mich persönlich. Für mich persönlich ist es zum einen eine Verankerung in der Welt. Also wobei ich jetzt nicht, ich würde es jetzt weiter fassen, als Christsein in der Welt. Das ist schon eine Standortbestimmung, die ich auch für mein Leben wichtig finde. Das ist auch ein Auftrag in der Welt. Das ist eine Haltung. Ja, das ist schon etwas, was mich auch zutiefst definiert.
Und wo würden Sie sagen, was ist die Stärke des katholisch Seins?
Also die Stärke ist für mich die Weltkirche. Also ich bin Christ, bin ich nicht allein. Christ bin ich in der Gemeinschaft. Und das Katholische, so mühsam es für uns in den Reformdebatten ist, katholisch ist einfach eine weltumspannende Gemeinschaft. Wenn ich nach Afrika fahre und dort einen Gottesdienst besuche, dann verstehe ich möglicherweise die Sprache nicht, aber es ist trotzdem, es ist, ich bin verbunden mit den Menschen, die dort sind, die dort Gottesdienst feiern. Und das ist was ganz Wunderbares.
Herr Sturm, wie geht es denn mit Ihrem Gefühl? Sie sind sozusagen von einer katholischen Kirche in die andere katholische Kirche gewechselt. Was haben Sie denn neu lernen dürfen oder müssen?
Ich habe, wenn ich das gerade noch anhängen darf an das, was Frau Zoll sagt, sowas beschreibe ich ja fast wortgleich auch in meinem Buch. Also, dass ich das immer als die große Stärke des Katholischseins empfunden habe, überall in der Welt eine Beheimatung da zu haben und habe das auch an vielen Orten genauso erlebt. Und ja, ich würde auch sagen, gerade beim römisch-katholischen ist dieses wirklich weltumspannende, überall auch eine sehr ähnliche Form der Liturgie zu feiern, das hat auch was Schönes, ja. Das finde ich auch gut. Aber genau der katholische Aspekt wurde für mich dann auch ein Stück weit zum Fluch und erlebe ich jetzt auch wieder in der neuen Kirche wieder als Segen, denn es wurde ja auch zu einem Totschlagargument genutzt, weil man dann immer sagt, na ja, aber wir müssen ja die Einheit innerhalb dieser großen katholischen Kirche wahren und weil irgendwo auf der Welt jemand ein Problem hat, dass Frauen ins Amt kommen, dann können wir Frauen halt eben nicht weihen oder weil irgendwo queere Menschen nicht akzeptiert werden, kann man sie halt eben nicht segnen. Also da finde ich, gibt es auf einmal diese Umkehrung des Schönen, was eigentlich ja katholisch ist, ja. Und das erlebe ich jetzt in der neuen altkatholischen Kirche, die natürlich in Deutschland super, super klein ist, ja. Ich weiß nicht, 16.000 sind wir, glaube ich.
Ein
Aber
Pfarrverband, ein kleinerer Pfarrverband.
ja, sowas, da lächelt ja heute mein römisch-katholischer Kollege hier in Singen, der wird demnächst hier knapp 100.000 haben, wo er als leitender Pfarrer für zuständig ist. Da, ja, da sind wir weit, weit von entfernt. Und doch, finde ich, haben wir natürlich auch in der altkatholischen Kirche innerhalb der Utrechter Union Gemeinschaft einmal mit den Schweizern, den Niederländern, den Österreichern, den Polen, den Tschechen. Wir haben und wir sind seit 1931 in voller Kommuniongemeinschaft mit den Anglikanern, was ich auch als, also wir hatten letztes Jahr altkatholisch-anglikanische Theologinnenkonferenz. Ich habe das als sehr bereichernd erlebt und merke dann, ja, wir sind der ganz kleine Player in dem Spiel, aber katholisch sein kann sich ja auch innerhalb dieser Ökumene und ich glaube, altkatholisch ohne ökumenische Verbundenheit zu denken, wäre verrückt. Und da erlebe ich das als wirklich sehr bereichernd mit der schwedischen Staatskirche, mit den Anglikanern und auch mit den anderen altkatholischen Schwesterkirchen als sehr bereichernd, ja.
Wir werden nachher noch ein bisschen draufkommen, sozusagen, wie Sie die Probleme in der in der altkatholischen Kirche lösen oder zu lösen versuchen. Zunächst würde ich Sie aber gerne noch ein bisschen fragen, wie ist denn das, als Sie gewechselt haben? Also sind Sie da auch gleich als ein Priester mit den entsprechenden Vollmachten automatisch in den, sage ich mal, Leitungsstand erhoben worden oder hat die neue Kirchenleitung gesagt, den schauen wir uns erstmal genauer an? Also mussten Sie sozusagen nochmal neu geweiht werden oder neue Aufnahmeprüfungen machen? Wie ist denn das so gewesen?
Also die römisch-katholischen Weihen werden bei uns anerkannt. Insofern war die Weihe nicht mehr notwendig. Aber angeguckt hat man mich schon und ich musste auch ein ganz klassisches Bewerbungsverfahren in der altkatholischen Kirche durchlaufen. Und was vermutlich die größte Veränderung ist und was für mich durchaus auch eine kleinere bis größere Hürde war, ich bin momentan in Bonn eingeschriebener Student, weil ich einen Master in altkatholischer und ökumenischer Theologie nachholen muss. Und das ist, und solange ich den Master nicht habe, kann ich hier auch in der altkatholischen Kirche kein ordentlich gewählter Pfarrer sein. Das geht erst nach abgeschlossenem Masterstudiengang. Ich hoffe, dass ich das mit Ende diesem Wintersemester auch haben werde und hoffe dann, dass meine beiden Gemeinden nächstes Jahr im Frühjahr, Frühsommer vielleicht sogar schon ausgeschrieben werden. Dann kann sich jede Pfarrerin, jeder Pfarrer im Bistum auf die Stellen bewerben. Ich mich auch. Und wenn meine beiden Gemeinden mich wählen würden, dann wäre ich altkatholischer Pfarrer in Singen und Sauldorf-Mestkirch, was mich sehr freuen würde. Und erst dann kann man auch mitstimmen auf Synoden. Man kann, hat dann auch erst in der Gemeindeversammlung eine Stimme. Ja, das ist also sicher schon eine Änderung. Ja, und man hat aber selbst als gewählter Pfarrer später kein Vetorecht oder so. Man hat eine Stimme in einem Kirchenvorstand. Entweder hat man die guten Argumente auf seiner Seite oder man scheitert halt auch mit Ideen, so wie das halt in Demokratien ja auch der Fall ist.
Also wie darf ich mir das vorstellen? Wenn die Pfarrei ausgeschrieben wird, dann können sich Pfarrerinnen und Pfarrer bewerben und dann halten sie Probepredigten
Genau.
oder und danach geht man dann zur Urne und wählt, oder wie läuft das dann konkret ab?
Genau, da kommen dann über mehrere Sonntage mögliche Kandidaten und stellen sich im Gottesdienst vor und predigen. Und bei den Altkatholiken ist, sage ich mal, neben den sieben Sakramenten fast das Wichtigste danach das Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst. Da besteht dann die Möglichkeit, Pfarrerinnen und Pfarrer, die Interesse haben, nochmal kennenzulernen, die da vielleicht auch Fragen noch zu klären. Und dann wird es eine Wahlversammlung geben, eine Gemeindeversammlung mit Pfarrerinnenwahl. Und da kommen dann alle Gemeindemitglieder zusammen und können wählen.
Ja, das müsste man sich im Katholischen natürlich auch mal anschauen, wie das konkret ausschauen könnte. Wie wäre das eigentlich, Frau Zoll? Sie haben ja als Katholikin und als Reporterin, also quasi mit gläubigem Herzen und mit journalistischer Profession, die ganzen Reformprozesse in der katholischen Kirche verfolgt. Glauben Sie, dass es jemals in der katholischen Kirche so eine Art geben, Art der Ordination geben kann, die also nicht mehr die klassische Berufung ist, sondern eine Berufung durch das Volk Gottes? Oder ist das völlig utopisch, weil es doch zu evangelisch ist?
Das ist eine Frage. Also, was ich mir wünsche und was ich glaube, das sind in dem Fall zwei, ist ein Unterschied. Wünschen würde ich es mir, daran glauben, fällt mir schwer.
Jetzt haben Sie ja den ganzen Prozess, den Reformprozess, der in der katholischen Kirche so ab, sage ich mal, 2010 sehr zäh und widerwillig, dann mit dem synodalen Weg, der MHG-Studie ja doch ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat, wieder abgebremst wurde, wieder neu angesetzt hat, jetzt zu einem Ende gekommen. Was ist denn so Ihr Zwischenfazit? Wo stehen wir denn gerade?
Das muss jetzt für jemand, der in der altkatholischen Kirche tätig ist oder der protestantisch oder Protestantin ist, sehr, sehr hart ankommen. Wir stecken schon noch in den Kinderschuhen. Was gut gegangen ist, wir haben angefangen, also wir, da meine ich jetzt Laien und Kleriker, Laien und Bischöfe haben angefangen, miteinander vertrauensvoll zu reden. Also das ist, glaube ich, der größte Erfolg, den ich jetzt aus den vergangenen Jahren ziehen würde. Es wurde da vor diesem synodalen Weg, wurde natürlich schon auch immer gesagt, ja, wir sprechen ja und wir verstehen und so weiter. Das halte ich für eine Mehr. Verstanden hat man sich nicht, auf beiden Seiten nicht. Also da war so ein Blockdenken, wir die Laien, ihr die Kleriker. Dass dieses Blockdenken aufgehoben worden ist bei den Synodalversammlungen und im Nachgang, das finde ich ist ein großer Erfolg, dass man miteinander gesprochen hat, und zwar über so ein Amtsverständnis hinweg, fand ich auch, ist tatsächlich ein Erfolg, dass sich in den Synodalversammlungen Menschen zu Wort gemeldet haben, die queer waren, die homosexuell sind, die einfach von ihrem Leben gesprochen haben und die Bischöfe konfrontiert haben mit ihrem Leben, mit ihrem Leid, mit ihrer Ernsthaftigkeit. Und das eben jetzt quasi vis-à-vis, unmittelbar, direkt. Das fand ich, das waren wirklich sehr, sehr starke Momente und diese Momente haben tatsächlich auch was bewirkt. Also es ist, glaube ich, für die übergroße Mehrheit der Bischöfe heute einfach nicht mehr möglich, so zu diskutieren, wie sie ja das zu Beginn des synodalen Weges vielleicht noch getan haben. Da ist ganz viel in Bewegung und ich nehme da auch vielen ab, dass sie was verändern wollen, aber da kann ich jetzt auch nur den Herrn Sturm natürlich zitieren, die Weltkirche ist ein träger Dampfer und bis sich in den Strukturen etwas verändert, das wird, glaube ich, also sehr lange dauern. Was ich davon selbst noch erleben würde, ich weiß es nicht.
Ich gebe Ihnen recht, bei den Momenten des synodalen Weges gab es wirklich spannende Gespräche, wahrscheinlich auch sehr viele spannende Gespräche hinter den Kulissen, die wir gar nicht so mitbekommen haben, aber selbst überhaupt die Möglichkeit, mal so ins Gespräch zu kommen, war toll. Zugleich muss ich aber doch sagen, was der Sturm gerade vorher gesagt hat, es hatte auch etwas von einer Beruhigungsrhetorik. Also wenn der dritte und der vierte Arbeitskreis gegründet wird über das Diakonat der Frauen oder jetzt wieder das Thema ausgeklammert wird aus den synodalen Beratungen im Vatikan, dann fragt man sich natürlich schon, habe ich noch Vertrauen in einen Reformprozess, der zum 10., 20., 30. Mal dieselbe Schlaufe zieht und eigentlich nicht weiterkommt. Wo würden Sie sagen, gibt es trotzdem Fortschritte?
Also auf diesen strukturellen Ebene, da sehe ich die Fortschritte nicht. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe, also ich sehe sie nicht, nee. Die Frage ist aber, und das ist jetzt der Ansatz meines Buches, was bedeutet es für mein Glaubenleben? Also verändert es sich, wenn per Zauberstab morgen wir eine Priesterinnen hätten, wenn wir per Zauberstab morgen Gemeindeleitung auf Augenhöhen hätten, wenn wir per Zauberstab morgen ein Wahlzölibat hätten, würde das mein Glaubensleben verändern? Ich würde immer noch sagen, es würde die Glaubwürdigkeit der Kirche verändern, aber ob es des Glaubenslebens jeder und jedes Einzelnen verändern würde und wir dann schlagartig überzeugte, begeisterte, euphorische Katholikinnen hätten und Katholiken, glaube ich nicht.
Glauben Sie das, Herr Sturm?
Naja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es verändert das Glaubensleben dann einfach, wie wenn man einen Schalter umlegt. In unserer Kirche, in meiner neuen altkatholischen Kirche, weihen wir seit 1996 Frauen. Und trotzdem muss man auch kritisch anmerken, wir haben wenig Frauen, die bisher im Hauptamt tätig sind bei uns. Würde ich wirklich auch kritisch sehen. Und es werden auch immer wieder von Frauen bei uns die Themen gebracht, es muss mehr passieren, dass sich Frauen auch in der Liturgie wiederfinden. Nicht indem jetzt Akteurinnen da sind, das vielleicht auch, aber auch, dass unsere Gottesbilder sich nochmal ändern, die sehr männlich stark, männlich geprägt sind, auch bei uns in unserem Altarbuch noch und, und. Also das Thema ist, finde ich, bei uns sehr virulent. Und ich glaube, da betrifft es dann schon auch das Frausein nochmal sehr explizit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch nochmal Frauen den Wunsch haben, sich da stärker einzubringen und auch stärker mit ihren Wünschen da gehört zu werden. Da glaube ich, dass es bei uns in der altkatholischen Kirche möglich ist, dass sie überhaupt gehört werden. Und selbst da merke ich, dass es ein langer und steiniger Weg ist, weil auch da gibt es natürlich Widerstände. Aber man kann sich auf Augenhöhe begegnen und man kann darum streiten und ringen und kann dann am Ende fragen, ob das jetzt das Allerwichtigste ist, was jetzt als erstes zu tun ist in unserer kleinen Kirche oder ob wir noch Themen haben, die wichtiger sind. Das mag alles sein. Insofern würde ich schon sagen, dass die Frauenfrage durchaus auch eine spirituelle Dimension haben kann und dass es für manche Frauen auch schwierig ist, wenn immer nur Männer Sakramente spenden und dass sie da möglicherweise auch noch mal in ihrem Glauben anders berührt werden würden, wenn Frauen der Liturgie vorstehen. Insofern glaube ich, ja, es hat sicher strukturelle Sachen, es wird die Glaubwürdigkeit verändern, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch Frauen gäbe, die das spirituell noch mal anders wahrnehmen. Und ich erlebe das selber auch als Mann, dass es Situationen gibt, wo ich mir wünschen würde, ich hätte in meiner Gemeinde hier noch eine Priesterin im Ehrenamt, weil ich da eben auch als Mann an Grenzen komme.
Nun ist es ja bei Ihnen so, dass das Argument, wir müssen die ganze Weltkirche mitnehmen und wenn jetzt irgendjemand in Afrika keine Dings macht, dann kann der alles blockieren, das zählt ja bei Ihnen nicht. Deswegen die Frage. Wie kommt man denn in der altkatholischen Kirche zu solchen Entscheidungen? Und wie geht man da mit Minderheitenmeinungen um, wenn jetzt zum Beispiel jemand die Position vertreten würde, das geht jetzt gar nicht. Zum Beispiel, was weiß ich, konstruiere mal etwas, queere Pfarrer. Das haben Sie wahrscheinlich alle schon geregelt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dort vielleicht auch Streit gibt. Was machen Sie denn dann?
Na gut, also auch in der altkatholischen Kirche ist ja nicht so, dass wir in allen altkatholischen Kirchen in den anderen Ländern immer genau dasselbe tun. Also für uns ist jetzt auch die Trauung Homosexueller ein Sakrament. Das ist aber nicht in allen altkatholischen Kirchen so. Und trotzdem können wir gemeinsam Eucharistie feiern, auch wenn wir nicht in jedem Aspekt absolut dasselbe denken und glauben. Das finde ich erstmal, Entschuldigung, finde ich erstmal gut und sinnvoll und auch richtig. Und auch als es 1995 ist, glaube ich, der Synodenbeschluss gewesen, dass wir Frauen weihen. Auch da war es so, dass noch nicht, das ist ja keine Sache gewesen, die von heute auf morgen passiert ist. Das hat jahrelang gedauert, bis die Kirche auch bei uns in Deutschland an dem Punkt war, dass wir gesagt haben, ja, wir weihen Frauen. Und da haben auch noch nicht alle anderen Kirchen in der Utrechter Union mitgezogen. Ja, das hat auch gedauert. Oder wir haben schon sehr früh im 19. Jahrhundert den Zölibat abgeschafft. Da gab es aus der altkatholischen Kirche in den Niederlanden gab es Zölibatsflüchtlinge, Pfarrer, die hier rübergekommen sind, weil sie hier bei uns altkatholische Gemeinden leiten konnten, und verheiratet sein konnten, was in den Niederlanden zu dem Zeitpunkt noch nicht ging. Also, ja, ich habe schon den Eindruck, man kann auch mit gegenteiligen Positionen besser umgehen, das auch aushalten, vielleicht weil man eben sich auf Augenhöhe begegnet und auch da miteinander streitet. Und dann am Ende geht es nicht darum, dass man jetzt einen Mehrheitsbeschluss herbeiführt, wo man die anderen klein macht, sondern wo man im gemeinsamen Ringen am Ende zu der Position kommt, die dann für alle auch passt. Und ja, es wird immer einige geben, die bei irgendwas nicht gut mitkönnen und trotzdem ist es so dann möglich, dass ja, dass, glaube ich, mehr Menschen mitgenommen werden.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass zumindest der große Teil der Katholiken der römisch-katholischen Kirche hier in Deutschland denken und fühlen wie die Altkatholiken. Trotzdem merken sie jetzt nicht so, dass es gibt keine große Konversionswelle von der römisch-katholischen Kirche zur altkatholischen Kirche. Wer austritt, hat eigentlich in der Regel nicht das Bedürfnis, sich neu religiös zu vergemeinschaften. Wieso kommen die nicht zu Ihnen? Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, wir sind einmal viel zu klein. Wir haben kein flächendeckendes Netz. Also ich habe das hier öfter auch im Gespräch mit römisch-katholischen Christen, die zu mir in den Gottesdienst kommen. Die sagen, ja, sie kommen gerne mal hier und feiern mit uns Gottesdienst, aber sie sind in der KfD engagiert, bei Kolping, was weiß ich, wo überall. Ich habe das im Buch, vielleicht klingt das da sehr abfällig, ein bisschen von der Nische gesprochen. Ich glaube, viele haben auch in der römischen Kirche ihre Nische gefunden, haben auch in ihrer Gemeinde einen Ortspfarrer, eine Pastoralreferentin, eine Gemeindereferentin, Referent, mit dem sie sich gut verstehen, der eine tolle Seelsorgerin, Seelsorger ist, ganz egal ob Priester, Pastoral oder Gemeindereferentin, Referent. Und da fühlen sie sich aufgehoben und beheimatet. Und dann ist der jeweilige Bischof, dann ist Rom sehr, sehr weit weg. Und Leben ist vor Ort gut möglich. Und ich glaube umgekehrt, die Altkatholiken, also ich habe gesehen vorhin bei den Teilnehmern, es sind auch ein paar dabei, ich hoffe, die nehmen mir das jetzt nicht übel, wenn ich das so sage, aber ich habe schon den Eindruck, in den 150 Jahren, wo es die altkatholische Kirche gibt, war man schon auch immer so ganz froh, dass man ein bisschen unterm Radar gesegelt ist und nie zu offensiv nach außen aufgetreten ist. Vielleicht hängt das auch mit, ja, mit der Problematik zusammen, dass man ja sich Ökumene ganz groß auf die Fahnen schreibt. Und das finde ich auch wichtig für die altkatholische Kirche. Dann macht sie es aber schlecht, wenn man werbend mit Schildern durch die Weltgeschichte zieht und sagt, kommt doch zu uns. Ja. Aber letztendlich trifft es uns alle als Kirchen, selbst wenn wir als altkatholische Kirche vielleicht jetzt nicht schrumpfend sind, sondern ganz leicht wachsend. Aber eigentlich muss es uns alle bedrücken, dass so viele Menschen Kirche verlassen. Weil ich bin zwar raus aus dieser Kirche, aber ich bin nicht raus aus Kirche. Und das ist mir einfach auch nochmal wichtig, dass, ja, der Problematik, finde ich, konnte ich auch nichts entgegensetzen. Und da können wir alle, glaube ich, momentan nichts entgegensetzen. Aber das müsste uns eigentlich viel mehr noch wachrütteln und unruhig machen. Ja.
Da sprechen Sie ein ganz großes an. Frau Zoll will gerade darauf reagieren. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das sowieso der dritte Teil unseres Gesprächs ist.
Ja,
Aber
okay.
gerne, gerne, gerne. Liebe Frau Zoll, direkt, also ich finde es auch schön, wenn Sie direkt aufeinander antworten.
Ja, ich bin eine große Verfechterin der Nische. Ich halte Nischen für nicht schlecht. Und das macht einen großen Unterschied. Ich bin Laien. Ich bin nicht also ich beziehe mein Gehalt nicht von der katholischen oder evangelischen Kirche. Wir Laien, würde ich mal sagen, wir haben auch eine große Freiheit. Also bei mir geht kein Arbeitgeber und sagt, du darfst aber, du darfst jenes, du darfst dieses, jenes nicht. Die Freiheit der Laien und es gibt auch eine Selbstermächtigung der Laien. Und da sind Nischen wunderbar. Ich muss nicht warten, bis Rom irgendwie zu Potte kommt. Ich muss auch nicht warten, bis in Afrika jeder Bischof auf dem Trichter ist, dass meine sexuelle Identität auch was mit Menschenwürde zu tun hat und nicht von Rom oder von sonst irgendjemand bewertet werden muss. Ich bin für die Nische. Ich selber lebe mein katholisch Sein auch in Nischen. Ich habe ganz prima Kirchengemeinden hier in Ulm. Zu denen ich auch dazugehöre. Ich habe aber auch eine Personalgemeinde, die Basisgemeinde in Frankfurt, zu der ich dazugehöre, wo wir Gottesdienst feiern auf Augenhöhe. Auch wir haben noch Priester, aber die Zeit wird kommen, dass wir keinen Priester mehr haben und dann werden wir Gottesdienst gestalten und Gemeinschaft gestalten. Männer und Frauen, jung und alt, und ich bin sicher, es wird gut werden. Da habe ich Nischen. Es gibt Nischen, Sie sagten, mit Kolping oder mit den katholischen Frauenverbünden. Klasse Einrichtungen, tolle Frauen. Natürlich kann ich da Heimat finden. Da kann ich auch wo zwei oder drei und dann sind wir schon mal dabei. Also da finde ich, da sollten sich die Laien auch nicht zu klein machen. Und also wenn ich salopp sagen darf, ich bin es selber leid und selber müde, auf Rom zu warten. Ich denke, Kirche lässt sich vor Ort in Nischen, und die sind manchmal größer und manchmal sind sie kleiner, wunderbar gestalten.
Und doch sagen uns alle religionssoziologischen Untersuchungen ziemlich eindeutig, dass es von Generation zu Generation immer weniger gelingt, die Frage des Glaubens und die Bedeutung des Glaubens weiterzugeben. Schon allein deshalb, weil das ganze Umfeld, weil die Kirche auch ihre Verwurzelung in der Gesellschaft wegbricht. Für wie dramatisch halten Sie den Prozess?
Der ist dramatisch. Also ich denke, wir haben da einfach Abbrüche. Also schon die Generation nach mir, wenn ich an da muss ich nur im Familienkreis dann nachschauen, da fehlt ganz viel. Und katholischerseits wurde auch viel getan, dass da viel fehlt. Denn Jugendliche waren nach der Erstkommunion, denke ich mir, für katholische Kirche lange Zeit kein Thema mehr. Man hat da einfach auch ganze Jahrgänge verwaisen lassen und muss sich jetzt auch nicht wundern, dass sie nicht da sind. Hinzu kommt, dass Glaubensvermittlung, das ist was sehr Schwieriges. Ich denke, wir sind damit konfrontiert, dass wir wirklich sehr klein werden. Aber klein heißt noch nicht, dass ich Sekte werden will. Also insofern möchte ich auch rückgebunden sein an die katholische Kirche. Ich möchte nicht, dass jeder so nach seiner Fasson dann anfängt, was weiß ich, zu zelebrieren. Also ich habe schon gerne noch einen Rahmen, zu dem ich mich auch dazugehörig fühle, aber der Rahmen ist weit.
Wie sehen Sie das?
Na gut, das würde ich vermutlich genauso sagen, ja. Also mir war auch wichtig, ich brauchte wieder eine Kirche. Und ich wollte nicht, also ich war immer gerne Priester und wollte auch wieder Priester sein. Und insofern war für mich schon wichtig, auch irgendwo zu sein, wo es eine Kontinuität gibt, wo Kirche auch nicht abhängt nur von einer Person oder Glaube am Ende. Also als freischwebender Prediger, sowas wäre nichts für mich gewesen. Ich will auch eingeordnet sein im System. Ich finde auch sinnvoll, dass es einen Bischof gibt. Ich freue mich jetzt, in einer Kirche zu sein, die bischöflich synodal ist, also wo wir beide Aspekte haben, ja, das Bischöfliche und das Synodale. Das erlebe ich auch als Stärke, ja. Also wir haben ja über einen Aspekt, finde ich, heute Abend gerne gesprochen, der aber für den synodalen Weg ja, finde ich, schon auch wichtig und wesentlich war, war ja der Schock des Missbrauchsskandals. Und da, finde ich, hat auch die römische Kirche bei uns, bei allem, was man bestimmt auch heute noch kritisch sehen kann, was Zahlungen an Betroffene angeht und so weiter, finde ich, ist dennoch viel passiert. Ich finde, die römische Kirche hat bei dem Thema viel gelernt und ich merke auch, dass es ein Thema ist, was ja alle anderen Kirchen auch betrifft, was auch meine jetzige Kirche betrifft, was die evangelische Kirche betrifft. Und ich finde es wichtig, dass wir den Aspekt, glaube ich, heute Abend auch ansprechen, weil ich auch finde, dass wir auch mit diesen dunklen Kapiteln, die Kirche nun mal ja auch erlebt hat, auch in einer Form umgehen müssen, die am Ende vielleicht, so schwer das vielleicht für die Betroffenen ist, auch zur Heilung werden kann, ja. Das wäre mir einfach auch wichtig, dass wir da alles andere hätte ich, glaube ich, auch wie ein Weglaufen verstanden. Und ich glaube aber, dass das Thema größer ist als nur die römische Kirche. Und dass mich das genauso beschäftigt in meiner neuen Kirche. Und da will ich auch dranbleiben, ja.
Gibt es ja ein Problem, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, mit der Frage der Macht. Natürlich, überall, wo Menschen zusammen sind, wird Macht ausgeübt, gibt es Macht, die man auch nicht kleinreden oder vertuschen sollte. Zugleich ist natürlich die Situation, die Machtfrage in einer Glaubensgemeinschaft noch einmal eine andere, weil es ja da auch um geistliche Führung geht, es geht um geistliche Macht, die ausgeübt wird. Wie organisieren Sie die Macht in der altkatholischen Kirche? Also haben Sie dort noch Mechanismen? Ich meine, die Studie der MHG hat ja gesehen, dass ein großes Problem war die quasi absolutistische Macht, die dem Klerus in der katholischen Kirche zukam, die eigentlich nicht wieder eingegrenzt wurde oder kontrolliert wurde oder zu schlecht kontrolliert wurde. Wie gehen Sie damit bei den Altkatholiken um?
Also ich glaube, dass in der altkatholischen Kirche die Pfarrer generell nicht auf irgendwelchen Sockeln stehen. Ich glaube zwar auch, dass in der römischen Kirche zwischenzeitlich nur noch in seltenen Fällen auf Sockeln stehen. Da sind viele von ihren Sockeln gestürzt worden, aber ich glaube, da war das lange der Fall. Und ich habe den Eindruck, dass das in der altkatholischen Kirche anders ist. Aber es ist sicher keine Garantie, dass es hier nicht auch genauso passiert ist, ja. Und ich glaube, wachsam zu sein bei dem Thema, hinzuschauen, anzusprechen, das ist was, wo wir in allen Kirchen gefordert sind, wo wir letztendlich in allen Lebenssituationen gefordert sind. Aber im Raum Kirche, wo und Seelsorge kann ja auch nur funktionieren, wenn ich dem Geistlichen, der Seelsorgerin, dem Seelsorger einen gewissen Vertrauensvorschuss auch gewähre. Aber das verpflichtet umgekehrt auch, dass ich eben hinschaue und wenn ich was komisch finde, dass ich es direkt anspreche und da nicht locker lasse. Und nur so, finde ich, können wir Kinder, können wir Schutzbefohlene auch, finde ich, schützen. Ja? Also wir haben natürlich Präventionsmaßnahmen, genauso wie die anderen Kirchen auch. Und aber ja, meine Hoffnung ist da wirklich, dass wir, und vielleicht sind wir da in Deutschland in der Zwischenzeit in allen großen Kirchen auf einem guten Weg. Einen Haken dran setzen können wir bei dem Thema sicher noch keine Kirche, aber ich glaube, wir haben zumindest den Schuss gehört, dass wir bei dem Thema gut hinschauen müssen und anders werden.
Jetzt ist in der römisch-katholischen Kirche ja Synodalität das Zauberwort schlechthin. Der Papst spricht ständig von einer Chiesa Synodale und zugleich ist es eine riesige Blackbox. Erzählen Sie doch mal, wie die Altkatholiken Synodalität leben.
Ich komme gerade von der Synode. Wir hatten vom Donnerstag bis Sonntag letzte Woche hatten wir Synode. Synode ist anstrengend. Es ist kein Spaß. Wir haben viele, viele Stunden zusammen in einem großen Saal gehockt. Ich glaube, 124 Synodale waren da. Ich hatte da kein Stimmrecht. Ich war nur dafür zuständig, dass die PowerPoint-Präsentationen richtig anprojiziert werden. Aber ja, es wird um Dinge gerungen. Es geht um ganz formale Sachen natürlich, die das Arbeitsrecht betreffen, die neu in unser Recht aufgenommen werden müssen. Aber es ging auch um sehr tiefgehende Sachen, die das Selbstverständnis unserer Kirche betreffen. Es gab eine Gruppe, die hat sich eine Namensänderung gewünscht und hat es sehr stark auch reingebracht. Und hatte aber auch gemerkt, dass sie gescheitert ist. Das ist dann durchaus auch sehr emotional. Es gibt dann auch Menschen, da sieht man, da fließen auch Tränen. Da ist auch Unverständnis da. Ja, es ist dann schon auch ein Ringen um den richtigen Weg und auch das zu erleben, dass eben vielleicht nicht alles so klappt, wie man sich das wünscht. Oder dass man zumindest bei der Synode noch nicht so weit ist, vielleicht in 2 Jahren weiter ist, dass da noch Arbeit erstmal an anderer Stelle passieren muss, um auch Meinung zu verändern. Ja.
Welche Themen brennen denn inhaltlich den Altkatholikinnen und Altkatholiken am meisten auf den Nägeln?
Ich glaube, ein großes Thema ist sicher momentan, Sie hatten es ja, sind friedensethische Fragen, die waren schon ein großes Thema. Und ich glaube auch, was ein großes Thema wird, das ist jetzt durch eine Studie nochmal neu belegt worden, aber dass wir mehr tun müssen im Bereich der Frauenförderung. Und ich glaube, da muss sich was ändern. Und ich habe den Eindruck, das betrifft jetzt nicht direkt die Synode, aber da muss auch was passieren, weil das für viele Frauen wirklich ein Thema ist, dass wir die Sprache in unseren liturgischen Büchern angehen, die viele als viel zu männerlastig erleben. Ja.
Frau Zoll, Sie schauen ja auch jetzt auf die Synode, die Weltsynode. Viele sagen, das ist jetzt das wichtigste Projekt von Papst Franziskus. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, was erwarten Sie sich jetzt von dieser Weltsynode?
Also, ich würde mal sagen, der realistische Blick drauf, so wie der zweite Teil, also der diesjährige Teil angelaufen ist, sind meine Erwartungen nicht sehr groß. Die wichtigen, die spannenden Themen, die sind ausgegliedert worden, die sind in Arbeitskreisen delegiert worden. Diese Arbeitskreise werden noch weiter tagen, also über dieses Jahr hinaus, nächstes Jahr noch. Es soll wohl ein Treffen von Vertretern der Arbeitskreise mit den Synodalen geben. auch alles schön dezentral, sodass es nicht allzu viel Wucht entfalten kann. Also die Weltsynode, in die ich vergangenes Jahr durchaus noch ein ganzes Stück Hoffnung gesetzt habe, auch weil sie letztes Jahr gut gelaufen ist, weil es wirklich Gespräche gegeben hat, weil auch da wieder Blockbildungen abgebaut worden sind. Also diese Hoffnung von 23, die habe ich 24 nicht mehr. Ich glaube, es kommt nicht allzu viel heraus und ich erwarte auch nicht, dass in diesem Pontifikat noch allzu viel sich bewegen wird. Wir werden noch viele Worte haben, wir werden noch viele inspirierende, wir werden vielleicht auch verstörende Äußerungen von Franziskus haben. Der Mann ist jetzt, der wird demnächst 88. Ich bewundere seine Kraft, wie er auch versucht, in der Welt Punkte zu setzen. Aber ich glaube, seine Kraft für Reformen, wie wir sie uns wünschen, die sehe ich nicht.
Was ist denn, welche Themen bewegen denn aus Ihrer Arbeit her oder aus Ihrem Blickwinkel die römischen Katholikinnen am stärksten?
Ja, das sind natürlich schon die Themen, die wir angesprochen haben. Natürlich geht es um Zugang von Frauen zu den Ämtern. Und in Deutschland versteht es auch kaum, ich wüsste nicht, wer das noch versteht, dass da keine Bewegung ist. Das ist für, ich sage jetzt einfach mal, für uns Frauen schon ein Riesenthema. Es ist auch das offensichtlichste Thema, denn da zeigt sich einfach Missachtung. Und zwar Missachtung derer, das würde ich schon sagen, die die Kirche am Laufen halten. Also man muss nur in Gotteshäuser reingehen und schauen, wer sitzt da. Man muss ganz viele soziale Einrichtungen, muss reingehen und schauen, wer engagiert sich. Man muss schauen, wer ist bei den Ehrenamtlichen meistens vorne dabei und zwar in großer Zahl. Auch Männer, aber es sind in der Regel sind es Frauen, die bei uns die Kirche am Laufen halten, die auch das Gesicht der Kirche sind für die Menschen. Sieht man mal von Klerikern, von Priestern ab.
Ich werfe mal einen Blick in den Chat, der sehr lebhaft hier bei mir aufploppt und wollte eine Frage rausgreifen, die ich sehr spannend finde. Wie kommt denn die altkatholische Kirche in ethischen Fragen zu ihrer Entscheidung? Also bei den Katholiken weiß man ja ziemlich genau, wogegen sie sind. Also Suizid, Beihilfe zum Suizid, assistierten Suizid, bei der Abtreibungsfrage, bei der Frage nach Segnungen. Alles wird ja relativ klar und stark und deutlich verhandelt, meistens mit einem Verbot. Gibt es denn sowas bei den Altkatholiken auch oder? Wie kommen Sie zu ethischen Entscheidungen?
Also, wir haben keinen Katechismus, in dem schon alle Fragen geklärt sind. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie zu allen Fragen eine einheitliche Lehrauffassung haben, muss ich ehrlicherweise gestehen. Allerdings bin ich da jetzt auch vielleicht nicht der allerbeste Ansprechpartner. Da bin ich einfach noch sehr frisch dabei. Ich weiß, dass ich sehr früh in meiner Zeit hier in Singen gab es eine Abendveranstaltung zum Thema assistierten Suizid und ich bin gefragt worden, ob ich damit aufs Podium gehe und habe gemerkt, ich bin da eigentlich nicht sprechfähig für die altkatholische Kirche da zu sprechen und habe dann abgelehnt. Ich glaube, wir sind in ethischen Positionen eher wie die evangelische Kirche in vielen, aber kann das jetzt nicht abschließend hier wirklich beantworten. Muss ich passen.
Dann eine Frage nach der Liturgie taucht auch immer wieder im Chat auf. Das ist ja auch eine große Frage. Zugleich kann man ja jetzt nicht einfach, oder würden Sie sagen, wir sollten einfach ein paar Texte weglassen? Ist damit schon das Problem gelöst? Oder müssen wir ganz grundsätzlich anders über Gott sprechen, ihn anders feiern? ihn anders ansprechen möglicherweise. Wie sehen Sie dieses große Problem zwischen oder die große Frage zwischen dem persönlichen Gebet, auch dem gemeinschaftlichen Gebet und dem Gottesdienst und den Texten, die dazu oft verwendet werden?
Na gut, wir haben in der altkatholischen Kirche eine sehr große Tradition an Eucharistiegebeten. Wir haben bei uns im Altarbuch, glaube ich, über 20, die sehr unterschiedlich, finde ich, sind auch nochmal in ihren Bildern, die sie verwenden. Also da glaube ich schon, dass sich da manche auch ganz gut wiederfinden würden. Ich glaube, wir haben Zentraltexte wie das Vaterunser, kann ich mir schlecht vorstellen, dass man hier von abrückt, muss ich ehrlicherweise sagen. Halt das einfach aufgrund seiner biblischen Grundlage und auch der langen, langen Tradition in allen christlichen Kirchen für einen Zentraltext, ja, da glaube ich, halte ich es eher für schwierig. Trotzdem ist natürlich die Frage, mit Vater, Mutter alleine zu arbeiten. Vielleicht gibt es einfach auch noch andere Bilder. Ich glaube schon, dass es hier einfach auch noch mal viel Arbeit braucht. Vielleicht gibt es da auch viel. Das ist jetzt auch kein Thema, wo ich merke, dass ich da Experte bin, aber ich merke, dass es für viele ein großes Thema ist. Und dann glaube ich, kann man sowas nicht aussitzen, sondern muss da rangehen. Ja, und ich würde mir da auch wünschen von meiner Kirche, dass wir das angehen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das auch passiert, aber merke, das brennt vielen einfach auf den Nägeln. Und wir feiern Liturgie schon seit Ende des 19. Jahrhunderts auf Deutsch. Deswegen ist unsere Liturgie zwar wirklich sehr ähnlich wie die römisch-katholische. Es gibt ein paar Stellen, da haben wir andere Antworten bei uns in der Liturgie wie in der römisch-katholischen. Aber ansonsten gibt es da viele Ähnlichkeiten. Ja.
Frau Zoll, wie geht es denn Ihnen? Sind Sie der Meinung, dass man die Texte oder die Leseordnung mal ein bisschen überarbeiten müsste, ändern müsste? Wir lesen ja sowieso nicht alle Texte aus der Bibel. Letztens hat eine Theologin, ich glaube, es war Frau Janssen, vorgeschlagen, bestimmte Texte einfach nicht mehr zu lesen oder neue Texte von starken Frauen, die bislang nicht im Gottesdienst gelesen werden, stärker ins Bewusstsein zu rücken. Ist das für Sie eine Option oder würden Sie sagen, nein, das gehört jetzt aber zu meinem liturgischen und zu meinem Gottesdienst, dass die Texte vorgegeben sind, dass man da jetzt nicht die ändert?
Ich sehe gar keinen Grund, warum es die Freiheit nicht geben soll. Ich glaube, dass auch der Kirchenschatz wesentlich größer ist als den, den wir als jetzt Kirchgänger oder als Christen, die hin und wieder mit Gebeten oder dem Evangelium in Berührung kommen. Also da sind viel mehr Schätze drin. Warum sollen die nicht unterschiedlich gehoben werden? Also mir fällt kein Grund ein, warum es da irgendwie ein Gegenargument geben sollte.
Die Leseordnung ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also ich finde, wie Sie ja schon gesagt haben, also da werden die ganze Zeit, manche Texte werden gelesen, andere werden nicht gelesen. Und ein Text, wenn ich das noch richtig weiß, hat sie sich ja vor allem über das Pauluswort, dass die Frau in der Gemeinde zu schweigen hat, war, glaube ich, Auslöser für das Verbot oder dass man das eben nicht mehr liest. Da muss man fragen, wa warum soll das gerade gelesen werden? Und viele andere Stellen werden nicht gelesen. Ja, also da kann man ihr eigentlich nur zustimmen.
Wir hatten vor kurzem, wenn ich das ganz kurz als Anekdote erzählen darf, ich lese in unserer Gemeinde auch Texte vor und dann war diese berühmte Lesung aus dem Korintherbrief, verbessern Sie mich, also auf dem Pauluswort, die Frau ordnet sich dem Mann unter.
So.
Weil alles ja aus dem, also das Bild von dem Leib Christi. So ordnet sich eben die Frau dem Mann unter. Und meine Frau saß in der ersten Reihe, ne? Und ich musste schon fast lachen beim Vorlesen, ne? Aber das Beste war die Antwort der Gemeinde, die dann sagt, also ich sage dann auch noch Wort des lebendigen Gottes und die Gemeinde sagt, Dank sei Gott. Und man fragt sich bei solchen Momenten natürlich, was passiert hier eigentlich?
Genau. Und ich finde, die Frage hat sie ja aufgeworfen, ob das sinnvoll ist oder ob man hier nicht einfach sagen muss, nein, sowas nicht mehr lesen. Und ich finde, da hat sie recht.
Da ist doch auch, wir verlieren ja auch gar nichts. Also
Ja.
wir verlieren nichts von den Schätzen des Evangeliums, wenn wir Texte, die in der heutigen Zeit also überhaupt nicht mehr zu verstehen oder dann eben mit Dank sei Gott zu beantworten sind, wenn man da etwas kreativer ist oder einfach schaut nach Dingen, die der Gemeinde auch etwas mit auf den Weg gibt. Denn diese Lesung, die Sie, Herr Schlom, vorgelesen haben, was soll ich denn da am Sonntag oder am Werktag dann mitnehmen, wenn ich die Kirche verlasse? Dass es so sei, das ist doch absurd.
Und vor allem noch schlimmer wird es ja, wenn dann überhaupt nichts in der Predigt dazu gesagt wird. Dann bleibt es auch noch unkommentiert stehen
Ja.
und wird überhaupt nicht exegetisch in irgendeinen Zusammenhang gesetzt. Und dann finde ich, wird es ja noch fataler eigentlich.
Ich schaue noch mal an die, in den Chat und würde vielleicht Frau Boch fragen. Sie haben ein paar Fragen ja auch schon markiert. Welche sollen wir denn rausgreifen? Oder haben Sie einen Vorschlag, den wir hier in unseren letzten 20 Minuten noch, ein Thema, was sich da noch herausschält?
Ich habe jetzt noch sehr spezifische Fragen. Die letzte, die jetzt aufkam, was halten Sie vom aramäischen Vater Unser?
Das ist sehr spezifisch, aber vielleicht würde ich die Frage ein bisschen weiten und sagen, welche Texte sind denn für Sie die wichtigsten Texte des Evangeliums? Also was sind für Sie die Kerntexte, die stärker vielleicht herausgestellt werden müssten, die ins Bewusstsein der Gläubigen wieder stärker hinein gefeiert werden müssten?
Naja, ich glaube, die Bergpredigt ist sicher ein Zentraltext. Ich würde auch sagen, dass das auch immer wieder an unterschiedlichen Stellen auch im Gemeindealltag ja aufflackert. Ja. Ich finde bei ganz vielen Fragen, also ich hatte heute Nachmittag eine Diskussion bei einer Diskussion dabei, wo es um die Frage ging, gibt man Waffen in Kriegsgebiete oder nicht? Ja, ich finde, da schwingt ja überall die Bergpredigt mit. Und ich glaube schon, dass das ganz oft Thema auch so im Gemeindealltag ist, bewusst oder unbewusst. Ja, insofern halte ich das schon für einen Zentraltext. Ja.
Toll. Haben Sie einen Lieblingstext oder Texte, wo Sie sagen würden, das gehört zum Kanon des Christentums und sollte unbedingt auch stark gefeiert werden?
Also den Lieblingstext habe ich jetzt nicht, zumindest nicht so, dass ich ihn jetzt in die Diskussion bringen könnte. Mir fiel schon auch die Bergpredigt ein, weil ich finde, sie ist eine große Herausforderung, die immer wieder auch angegangen werden muss. Was heißt Nächstenliebe? Was heißt Fremdenliebe? Was heißt Feindesliebe? Da steckt so viel Potenzial, so viel Stoff zum Nachdenken, zum Auseinandersetzen, zum sich reiben. Also, wenn wir die Bergpredigt in einem gewissen Abstand immer wieder neu deklinieren, dann haben wir einen Grundstock, der unser Denken, unser Gewissen formt, schleift, weiterbringt.
Mhm. Eine Frage kommt hier auch gerade noch, die sich mit der Glaubensweitergabe beschäftigt. Es wird zunehmend schwieriger, heißt es, Kinder und Jugendliche überhaupt für das Christentum, überhaupt für die Religion zu begeistern. Das sehe ich auch. Man könnte es sogar noch ein Stück schärfer formulieren und sagen, viele Menschen haben ja gar nicht das Bedürfnis, dass ihnen etwas fehlt, wenn ihnen die Religion fehlt. Das heißt, wo sehen Sie denn die Möglichkeit? Wir können ja nicht mehr davon hergehen und die Kirchen können ja nicht mehr sagen, bei uns findest du etwas, was dir fehlt, ja, und das findest du bei uns, sondern viele Menschen sagen ja, mir fehlt gar nichts. Ich habe gar kein Bedürfnis nach Religion. Wie sollte Kirche, ganz egal welcher Konfession, welches Zuschnitts, welche Organisation, mit dieser, ich sag's mal, religiösen Gleichgültigkeit oder religiösen Indifferenz umgehen oder kann sie damit umgehen?
Also ich glaube, sie kann nicht predigend damit umgehen, aber sie kann mit Taten umgehen. Das kann gut sein und das ist einfach auch Realität, dass vielen Menschen nichts fehlt. Aber Kirche ist trotzdem da. Kirche ist da, wo Menschen in Not sind. Und Kirche ist da, also ich arbeite bei einer, ich sage jetzt mal Suppenküche. Kirche ist da und wir sind nicht jetzt die ehrenamtliche Caritas, sondern wir sind Frauen, Männer, katholisch, evangelisch, gar nichts, was auch immer. Wir sind trotzdem da in dieser Aufgabe und wir zeigen uns, wie sich andere zeigen, wenn es um Kinder geht, wenn es um Schulter geht, wenn es um Obdachlosigkeit geht. Kirche ist da, die ist auch da beispielsweise in der Telefonseelsorge. Das ist ein Dienst der Kirchen, der allen zugute kommt und der auf große Resonanz stößt, und zwar über die ganze Republik verteilt. Also Kirche mag nicht fehlen, aber Kirche ist da. Und es mag Situationen geben im Leben von Menschen, wo man dann doch merkt, dass es wunderbar ist, dass Kirche da ist.
Herr Sturm.
Ja, wir hatten vorhin mal kurz, habe ich von den Konfessionen gesprochen und die Frage, wie weit überhaupt dieses konfessionelle Denken nicht auch an Grenzen kommt. Und vielleicht ist das auch in dem Zusammenhang auch nochmal zu nennen, weil ich wirklich mich schon auch frage, wie weit unsere konfessionelle Kleinstaaterei da nicht auch an Grenzen kommt. Weil ich habe in einer Welt, die religiös immer indifferenter wird und Glaube erstmal keine Rolle spielt, ist das ja, also ist ja die Frage, was ist römisch-katholisch und altkatholisch, sowieso kaum noch vermittelbar, aber auch, was ist katholisch, was ist evangelisch. Ja, ich glaube, da müssen wir aufhören mit diesen konfessionellen Kleinstaatereien, nenne ich es einfach mal. Und ich glaube, da, wo wir als ACK auftreten, wo wir gemeinsam als Christinnen und Christen unterwegs sind, gemeinsam Dinge angehen, da erlebe ich schon, dass wir auch noch mal sehr stark zeichenhaft auch wirken können. Also ich bin vollkommen begeistert. Ich kannte das nicht aus der Pfalz, aber hier in Baden-Württemberg ist es jetzt ja nicht so ungewöhnlich, sind die Modell der Vesperkirchen. Und wir haben hier in Singen auch 2 Wochen Vesperkirche. Und erlebt das als großartig, wie Menschen kommen in die Kirche. Wir haben die Kirche leergeräumt, da stehen Tische, es gibt Mittagessen für alle und jeder gibt am Eingang, was er kann. Und da sitzen bei uns an den Tischen Menschen zusammen, die in hohem Maß bedürftig sind, neben Menschen, denen es wirtschaftlich gut geht. Und die essen gemeinsam und halten Mahl gemeinsam in dieser Kirche, unterhalten sich über ihre Lebenswelten, was sie gerade bewegt, was sie beschäftigt. Ganz wildfremde Menschen. Und wir haben einen kleinen Impuls jeden Tag von einer anderen Glaubensgemeinschaft. Wir haben hier auch ein Forum der Religionen. Auch die beteiligen sich da. Es sind Betriebe, Schulen, die da bei der Essensausgabe helfen, Vereine. Das finde ich großartig. Und Kirche ist, die ACK in dem Fall, ist der Rahmen, der das zur Verfügung stellt. Und da passiert was. Da werden wir auch als Christinnen und Christen wahrgenommen, ernst genommen, weil wir da, finde ich, was Wunderbares für Menschen einfach tun. Und genauso, Sie hatten eben die Tafeln angesprochen. Ich glaube, da engagieren sich auch viele Christinnen und Christen, nicht nur, aber auch. Und ja, ich glaube, dieses gesellschaftliche Engagement ist erstmal ganz wichtig. Die Glaubensfrage, die mag auch für den einen oder anderen irgendwann zum Thema werden, weil vielleicht die Frage aufkommt, warum engagiert ihr euch da? Aber erstmal für andere was tun. Und ich glaube, da machen wir ganz viel, was in der Bergpredigt von uns verlangt wird. Und ich sage das immer zu Menschen, die zu mir in die altkatholische Kirche kommen und dann sagen, ja, muss ich jetzt altkatholisch werden, dass ich hierher komme? Nein, darum geht es mir gar nicht. Ich finde erstmal einen Ort haben, wo religiös jemand eine Heimat finden kann. Ob der dann altkatholisch wird oder hier nur alle 4 Wochen mal vorbeischaut und dann vielleicht eine Zeit lang da ist und danach nie wieder, dann ist es so, ja. Ich hoffe jetzt, dass kirchenleitende Personen das bei uns nicht ganz anders sehen. Aber ich glaube, darum muss es uns doch gehen. Es kann uns doch am Ende nicht um irgendwelche Zahlen gehen von Mitgliedern, sondern dass wir Menschen religiös und spirituell begleiten. Und vielleicht in einem anderen Punkt sogar noch weitergehen, dass wir für Menschen da sind. Ja.
Und da hast du vollkommen ihre Meinung. Und ich glaube, sind solche Sachen wie die Vesperkirche, das wird unterschätzt, denn in der Vesperkirche findet Gemeindebildung statt. Und zwar so, von denen, die die Parkplätze stellen, bis zu denen, die die Brote schmieren, bis zu jenen, die die Tische abwischen. Alle sind dabei. Oder die Blumen spenden oder sonst irgendetwas. Da gibt es neue Formen von Gemeinde und das ist völlig überkonfessionell, aber im Geist verbunden und im Tun verbunden. Ich denke mal, das sind die Modelle von Kirche der Zukunft. Alles
Ja.
andere hat vielleicht dann weniger Chancen.
Ja.
So schön das Wort ist von der konfessionellen Kleinstaaterei, die man überwinden möchte und sollte und müsste, so sehr stellt sich ja doch auch die Frage, inwieweit das funktionieren kann. Das wird auch im Chat immer wieder gefragt. Und wo sind auch die Grenzen dessen, wenn man dann merkt, gut, an bestimmten Sachen scheitert es dann auch. Es gibt keine Fusion der beiden großen Kirchen in absehbarer Zeit. Die kleinen tun sich vielleicht etwas leichter, weil sie stärker aufeinander angewiesen sind. Aber wie sehen Sie das, Frau Zoll? Glauben Sie, dass es tatsächlich mal zu einem Ende des konfessionalistischen Zeitalters kommen wird, dass wir uns als Christen verstehen und nicht mehr als katholische oder evangelische? Oder sind die Prägungen und das Verwurzeltsein in der Kirche dann doch so stark und dass es dazu nicht kommen kann?
Also ich nehme ein anderes Bild. Ich nehme ein Bild von einem großen Haus mit sehr vielen Zimmern. Und in diesen Zimmern, da gibt es ein Zimmer vielleicht für die Katholiken, da gibt es ein Zimmer für irgendjemand. Ganz viel, dieses Haus hat viele Zimmer. Dieses Haus der Kirchen oder dieses Haus Gottes oder dieses Haus der Religionen hat viele Zimmern. Und da kann ich mit meinem schwäbischen Dialekt genauso gut heimisch sein wie jemand, der ganz anders geprägt ist. Und ich muss mich doch jetzt nicht anpassen im Sinne von, dass ich so werden muss wie jemand, der aus Bremen dort einzieht. Spielt doch keine Rolle. Es darf doch sein, wie man will, unter diesem Dach. Da können evangelische Christen genauso gut wohnen wie Altkatholiken, wie Menschen, die aus den Kirchen ausgetreten sind, unter diesem Dach haben viele, dieses Dach, unter diesem Dach sind viele Zimmer und mehr bräuchte ich jetzt nicht. Ich brauche nicht ein großes WG-Zimmer.
Sturm. Ich finde, bei den Anglikanern kann man das ja so ein bisschen sehen. Es gibt unter dem Dach der anglikanischen Kirche gibt es die High Church, die Gottesdienste feiert, die manchmal fast eher an vorkonziliare römisch-katholische Liturgien erinnern, mit dem Rücken zum Volk und Priester, Diakon und Subdiakon habe ich in Amerika ein paar Mal solche Gottesdienste mitgefeiert. Und sie haben sehr evangelikale anglikanische Gemeinden. Da hat man kaum den Eindruck, dass man noch in derselben Kirche ist, ja. Und trotzdem geht das da. Also natürlich stellt sich die Frage für eine römisch-katholische Kirche mit 1,2 Milliarden Gläubigen weltweit vermutlich viel weniger wie für andere Kirchen. Und doch glaube ich, dass, also so erlebe ich das hier, wenn ich mit römisch-katholischen Christen hier spreche, zumindest mit denen, natürlich kann man sagen, das ist sicher auch eine sehr selektive Truppe, mit denen ich zu tun habe, die sind ja auch ökumenisch offen und aufgeschlossen, sonst hätte ich vermutlich keinen Kontakt. Aber da spielt diese Konfessionalität nicht mehr die Hauptrolle und wird immer weniger. Und ich glaube schon, dass das sicher keine Sache ist, die für die ganze Kirche gilt. Und doch glaube ich, dass es für immer mehr Menschen, zumindest in unserem Land, immer weniger an Bedeutung verliert. Ja. Und ich glaube auch, dass wir, das ist ja auch in der einen oder anderen Frage aufgekommen, wenn es um kirchliche Finanzen geht, warum sollten wir uns nicht Kirchen auch teilen können? Ja? Warum könnten wir nicht unter einem Dach, wenn wir nicht zur selben Zeit feiern können, aber dann eben doch am selben Ort, vielleicht zu unterschiedlichen Uhrzeiten, unterschiedliche Gemeinschaften, weil sie unterschiedliche Formen des Feierns einfach haben und das auch wollen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas auch möglich ist.
Ist das Verhältnis mittlerweile zwischen den Kirchenleitungen so entspannt? Also Sie haben ja sicher auch noch Erfahrungen jetzt als Generalvikar da mitgebracht. Oder ist das nur etwas, was sich sozusagen kleinere Kirchengemeinschaften vorstellen können?
Naja, ich würde nicht für den gesamten deutschen Episkopat der römischen Kirche sprechen, aber ich habe schon, also sowohl der Vorsitzende wie auch viele, viele andere Bischöfe als sehr fortschrittlich erlebt. Also mein Problem zu gehen lag nicht an den deutschen Bischöfen, sondern an meinem nicht mehr vorhandenen Glauben, dass mit Rom in der Sache echte Reformen möglich sind. Die deutschen Bischöfe habe ich da oft anders erlebt. Ja.
Aber für Rom ist ja auch ein Zimmer im großen Haus von Frau Zoll, oder sehe ich das richtig?
Jetzt habe ich Sie akustisch nicht verstanden.
Für Rom hätten Sie ja auch noch ein Zimmer in Ihrem großen
Ach,
Haus.
ja. Wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne kommen.
Ja, schön, wir sind fast am Ende unserer Diskussion, unseres Abends. Ich würde Sie bitten, einen Satz zu Ende zu bringen, vielleicht erstmal in seiner negativen Variante und dann in seiner positiven Variante. Der Satz heißt, eine Institution ist für den gefährdet den Glauben, wenn. Vielleicht wollen Sie diesen Satz kurz zu Ende bringen. Der zweite Satz, den ich Ihnen dann als Schlusssatz sozusagen in den Mund legen möchte, Halbsatz, lautet, eine Institution ist für einen Glauben hilfreich, wenn. Vielleicht ist das ein schönes Schlusswort, um zu fragen, was wir von einer Institution, zu der wir gehören, die wir ja eigentlich auch sind, von den Mitmenschen, die wir brauchen, um unser Christsein zu vergewissern und zu leben. Ich glaube, das hat dieser Abend ja auch gezeigt, dass niemand für sich alleine Christ ist. Vielleicht ist das ein schöner Satz, noch einmal zu sagen, hier sind die Gefahren, das gefährdet wenn eine Institution ist, gefährdet das den Glauben, aber umgekehrt, eine Institution ist für den Glauben eben auch hilfreich, wenn. Wer möchte beginnen?
Ich kann gerne anfangen.
Bitte.
Eine Institution gefährdet den Glauben, wenn Macht wichtiger ist als Menschen. Und wollen Sie erst das Negative bringen und dann enden wir beide mit was Positivem?
Ich hatte ihn, Sie jetzt so verstanden, mich, Herr Schrumm, eine Institution ist für den gefährdeten Glauben nicht die höchste Instanz.
Also einfach wenn, ne? Also die Frage zielt ein bisschen auf die Frage, was erwarten wir von einer Institution, was wäre eine hilfreiche Institution, die den Glauben sozusagen auch ein entsprechendes Haus bieten könnte.
Ja, eine Institution fördert den Glauben, wenn Menschen sich entfalten können und damit Gemeinschaft entsteht zwischen Menschen und auch zwischen Gott, zwischen Menschen und Gott.
Eine Institution kann Rahmen und Hilfestellung sein, muss es aber nicht.
Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute Abend bei uns waren, bei Public Forum. Ich danke allen, die zugehört haben. allen Leserinnen und Lesern, die sich zugeschaltet haben. Und ich gebe das Wort zurück an unseren Vorsitzenden, den Herrn Günther.
Ja, und ich sage auch nochmal herzlichen Dank für unsere beiden Gäste, Frau Elisabeth Zoll und Herrn Andreas Sturm. Das war für mich als evangelischer Christ eine sehr interessante Veranstaltung mit vielen guten Themen, die mich auch angeregt haben. Und ich denke auch, die Zeit der Konfessionen geht dem Ende zu. Es geht um das Christliche, das uns alle miteinander verbindet. Und ich bedanke mich bei Herrn Schrom für die gute Moderation. Vielen Dank, Herr Schrom. Die nächste Veranstaltung in dieser Reihe findet am 26. November statt. Wir haben Pierre Stutz zu Gast und er spricht über Advent und Weihnachten. Und ich würde mich freuen, wenn wieder einige, die heute Abend dabei waren, auch wieder unsere Gäste sein würden. Vielen Dank. Und noch einen guten Abend Ihnen allen, die heute dabei waren.